zu einer öffentlichen Diskussion über das Thema das Volksbegehren des Deutschen Volksrates für Einheit und gerechten Frieden, ja oder nein, haben auf dem Podium des großen Sendesaals des Berliner Funkhauses die Vertreter des Nordwestdeutschen Rundfunks und des Berliner Rundfunks Platz genommen. Wir sehen als Gäste vom NWDR Programmdirektor Eberhard Schütz, Hamburg, Peter von Zahn, Hamburg, Willi Tröster, Berlin, Direktor Haberfeld, Berlin und als Diskussionsleiter Axel Eggebrecht, Nordwestdeutscher Rundfunk, Hamburg. Für den Berliner Rundfunk nehmen an der Diskussion teil Professor Dr. Steiniger, Wolfgang Harich, Herbert Gessner und Karl Eduard von Schnitzler.
Sie alle erleben eine Art Premiere. Denn was sich jetzt hier abspielen wird, das hat es wohl bei Boxkämpfen in den letzten 2 oder 3 Jahren schon manchmal gegeben, dass verschiedene Zonen und verschiedene Sender sich darüber einigten, gemeinsam eine Sendung auszustrahlen. Aber Diskussionen wie die heutige sind noch niemals gemeinsam gesendet worden seit 1945. Vorstellen ist nicht mehr nötig. Gott sei Dank, das hat der Herr Ansager eben schon gemacht. Lauter. Und das Thema ist allseits bekannt. Ich darf jetzt einen der Vertreter des Berliner Rundfunks zunächst bitten, das Thema des Abends kurz zu stellen.
Meine werten Herren Kollegen vom Nordwestdeutschen Rundfunk, nachdem die von uns zu einer öffentlichen demokratischen Diskussion über die zu erörternde Lebensfrage des deutschen Volkes aufgeforderten 5 Chefredakteure der in den Westsektoren Berlins lizenzierten Presse diese Aufforderung ausgeschlagen haben, war es für uns eine ganz besondere Freude, dass Sie den Weg von sich aus hierher gefunden haben und die Aufforderung zu einer demokratischen Disputation aufgenommen haben. Das Thema dieser Disputation steht auf den Zetteln des Volksbegehrens, steht an der Wand dieses Saales. Deutschland ist eine unteilbare demokratische Republik, in der den Ländern ähnliche Rechte zustehen sollen, wie sie die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919 enthielt. Das ist das Thema des Volksbegehrens und das Ja oder Nein zu diesem Thema ist der einzige, der entscheidende Gegenstand dieser unserer heutigen Verhandlung. Wir sind der Ansicht, dass dieses Thema zu bejahen eine politisch legitime Verpflichtung jedes Deutschen ist. Sie werden verzeihen, dass ich als Staatsrechtslehrer der Berliner Universität auch Wert darauf lege zu sagen, dass ich es im juristischen Sinn für legal erachte. Lassen wir den Streit in diesem Auditorium darüber, ob die Weimarer Verfassung, auf die dieses Volksbegehren zurückgreift, die einzige je in Geltung gewesene deutsche demokratische Verfassung, heute noch formal gilt oder nicht. Sicher gilt, das, was in den Potsdamer Beschlüssen einmütig von sämtlichen alliierten Kontrollmächten im gemeinsamen Interesse von uns allen beschlossen worden ist, die Einheit eines demokratisch umgestalteten Deutschland zu erzielen und zu erhalten. Zu der Einheit eines demokratischen Staates gehört die Aufrechterhaltung seiner demokratischen Lebensnormen. Nicht aufgehoben und daher nach ausdrücklicher Bestimmung des Kontrollrats rechtsbeständig ist jedes Gesetz, das hiermit nicht in Widerspruch steht. Ist somit auch das Gesetz über den Volksentscheid von 1921, in dem Volksbegehren in genau geregelten Formen vorgesehen sind für jeden Deutschen, in dem jede Gemeindebehörde verpflichtet ist, die Stimmlisten aller wahlberechtigten Deutschen zur Verfügung zu stellen und die öffentliche Eintragung nicht zu behindern, nicht nur zu gestatten, sondern zu fördern, um festzustellen, ob, wie es in den Paragraphen 43 dieses Gesetzes heißt, ein Zehntel der Stimmberechtigten das Begehren bejaht, womit es im rechtlichen Sinne zustande gekommen ist und dann der Entscheidung einer demokratisch gewählten Instanz unterbreitet werden muss, das heißt in unserem Falle einer zu bildenden deutschen Nationalversammlung. Dies wollte ich als Thema unserer Debatte zur Verfügung gestellt haben und darüber, denke ich, werden wir nun reihum manches zu sagen.
Also Also das war Herr Professor Steiniger von Berliner in Vertretung des Berliner Rundfunks. Und nun nimmt vielleicht ein Teilnehmer, Herr Tröster vom Nordwestdeutschen Rundfunk Berlin, das Wort.
Das Thema Volksbegehren ist an gewisse Voraussetzungen geknüpft. Zur Durchführung eines Volksbegehrens gehören demokratische Voraussetzungen. Das Volksbegehren ist, das wird mir besonders Herr Professor Steiniger bestätigen, ein demokratisches Instrument. Wie ist es gekommen, dass nicht alle Deutschen zu dieser Frage von vornherein Ja gesagt haben? Warum wurden auf vielen Seiten schwerste Bedenken geäußert? Diese Frage stellen führt zu dem eigentlichen Thema des heutigen Abends, zu dem Thema der politischen, demokratisch-politischen Lebensbedingungen in dem Raum, in dem das Volksbegehren bevorzugt propagandistisch heute durchgeführt wird. Wir wissen alle, in welcher Form das Volksbegehren in der sowjetischen Besatzungszone aufgezogen worden ist. Es hat in Weimar Ende April eine Funktionärversammlung gegeben, in der, wie aus einer Notiz hervorging, in der die gesamte Kraft für die Durchführung des Volksbegehrens von den Organisationen der Zone gefordert wurde. Und als Schluss dieses Abends wurde ein Stück aufgeführt, ein Gespenst geht um. Es ist in der Tat so, dass seit dem Anlaufen der Propaganda in der Zone, und das weiß ich aus vielen persönlichen Gesprächen, aus Briefen, eine besorgte Stimmung in weitesten Kreisen darüber herrscht, können wir uns einzeichnen, müssen wir uns einzeichnen, sollen wir uns einzeichnen. Ich sehe, Herr Professor Steiniger, Sie sind da anderer Meinung. Sie können nachher auf Fragen, auf ganz konkrete Fragen, die ich Ihnen stellen werde, vielleicht antworten dazu. In Berlin wurde kurz vor dem Anlaufen des Volksbegehrens verbreitet in einer Versammlung von einem Mitglied des Ständigen Ausschusses des Volksrates gesagt, es kann einmal die Stunde kommen, in der jeder froh sein wird, die Legitimationskarte für seine Einzeichnung in Händen zu haben. Und wir wissen, dass in der Zone in jeder Form versucht wird, die Bevölkerung zum Einzeichnen zu bewegen. Nicht etwa nur durch Propaganda, dagegen habe ich gar nichts, sondern durch den Druck, wenn du dich nicht einzeichnest, wenn du das nicht tust, dann hast du Nachteile. Der FDGB hat Rundschreiben verbreitet, in dem es ganz klipp und klar heißt, ich habe solche in Händen, in dem es ganz klipp und klar heißt, wer sich nicht zum Volksbegehren einzeichnet, wird von der Spinnstoffversorgung in der nächsten Zeit ausgeschlossen. Über diese Dinge ist eine Diskussion nicht nötig und ich weiß, dass die Hörer in der Ostzone sie wahrscheinlich viel besser kennen als wir hier. Aber ich glaube, wenn man ein Volksbegehren in dieser Form aufzieht, dann ist das keine ernsthafte politische Manifestation, sondern eine Parodie eines Volksbegehrens. Niemand hätte lieber gesehen, wenn wir die Einheit in Deutschland schon 3 Jahre hätten als ich. Darüber ist gar kein Zweifel. Und diese Frage an sich ist töricht. Aber in dieser Weise, wie das Volksbegehren von dem Volksrat für Einheit und gerechten Frieden aufgezogen worden ist, meine Herren, in dieser Weise geht es eben nicht. Das ist das Erste, was ich dazu zu sagen habe, und ich glaube, bin ich missverstanden worden, wenn ich die Frage des Themas mit einem Nein beantworte. Das bezieht sich auf das vom Volksrat für Einheit und gerechten Frieden durchgeführte Volksbegehren.
Das war also Herr Tröster vom Nordwestdeutschen Rundfunk Berlin. Und nun möchte Herr Gessler.
Ich glaube, ich habe Herrn Tröster nicht falsch verstanden, wenn er seinen Widerspruch zum Volksbegehren darauf begründet, es werde unter Zwang, unter Druck in der Ostzone durchgeführt. Nun, Herr Tröster, ich werde mir erlauben, dazu einmal den Telegraph zu zitieren, ein Blatt, das Sie nicht des Kommunismus verdächtigen können. Nach dem Telegraph vom 29.05., die Zeitung steht Ihnen zur Verfügung, heißt es, das Ergebnis des Volksbegehrens in Potsdam hat auf die SED-Führung wie eine kalte Dusche gewirkt. Man war nicht wenig erstaunt, dass sich trotz aller rechten Künste nicht einmal 20% aufweisen ließen. Noch niederschmetternder sind die Ergebnisse aus Brandenburg und Frankfurt-Oder. Das schlechteste Ergebnis im Ruppiner-Kreis wird aus der kleinen Stadt Gransee gemeldet, wo sich nur 9% in die Listen eingetragen haben. Ich sehe hier einen sehr deutlichen Widerspruch. Und ich meine, man sollte sich von Ihrer Seite doch nicht auf zwei einander widersprechende propagandistische Linien, sondern auf eine einigen. Ich meine, man sollte entweder sagen, von Ihrer Seite aus, das Volksbegehren wird unter einem unerhörten Terror und Druck in der Ostzone durchgeführt. Jeder muss. Dann aber sind solche Nachrichten, dass sich nur 9, 10, 20% eingetragen haben, sehr hinfällig und unglaubwürdig. Oder aber Sie werden sagen, es haben sich nur 20% eingetragen, nur 10. Dann können Sie nicht mehr sagen, dies sei unter Druck geschehen. Nun möchte ich aber nicht den Anschein erwecken, als gäbe es nicht etwas, was wir ein Produkt der Erziehung des deutschen Volkes in den letzten 12 Jahren nennen können. Das heißt, ich bin sicher, dass auch in der Ostzone manche Menschen, die an sich politisch völlig indifferent sind, für das Volksbegehren stimmen werden, weil, wie sie glauben, die Obrigkeit das so wünsche. Das aber dann als Druck zu bezeichnen, glaube ich, ist deswegen falsch, weil ich sonst ein Gegenbeispiel Ihnen entgegenhalten könnte. Nämlich, ich bin doch immerhin, trotz anderthalbjähriger Abwesenheit, jetzt noch Spezialist für Bayern. Und ich weiß sehr wohl, dass dort die Bauern, wenn ein Kanzelredner, ein katholischer Geistlicher, am Wahltag auf die Kanzel steigt und sagt, wählt CDU, nicht wagen werden, eine andere Partei zu wählen. Ich glaube, dass beides falsch ist, sowohl in der Ostzone wie in Bayern. Das heißt, dass das jene mangelnde Zivilcourage, jene Art von Untertanengeist ist, die wir gemeinsam, Sie und wir, in ganz Deutschland ausrotten sollten. Aber dabei, glaube ich, übersehen viele Westpolitiker und können es sich schon nicht mehr vorstellen, dass die Bevölkerung, dass die Menschen wirklich für die Einheit sind, dass dies eine Selbstverständlichkeit für sie ist, sich einzutragen. Nun möchte ich etwas über etwas anderes sprechen, Herr Tröster. Nämlich, es gibt auch einen Zwang zur Nichteinzeichnung. Einen Zwang, den gerade die Berliner sehr gut kennengelernt haben. Und dieser Zwang sieht so aus.
Entschuldigen Sie eine Sekunde. Bitte. Ich bitte herzlich im Interesse der Durchführung der Diskussion auf Beifallskundgebungen für jede hier laut werdende Meinung zu verzichten.
Und Missfallenskundgebungen.
Missfallenskundgebungen natürlich gleichfalls.
Ich meine, die unter diesem Zwang zur Nichteinzeichnung fallen die Jugendlichen, die man beispielsweise nur weil sie Plakate kleben in Bukow mit Polizeihunden hetzt. Die Jugendlichen, die man durch den französischen Sektor beispielsweise in Handschellen führt, nur weil sie Plakate geklebt haben. Die Jugendlichen, die wir haben jetzt gestern einen Fall gehabt, nur weil sie ein Plakat geklebt haben für das Volksbegehren, nur weil sie Listen bei sich geführt haben, zu einem Jahr Erziehungsheim für schwer erziehbare Jugendliche eingewiesen werden. Aber noch etwas. Oberst Hawley, der amerikanische Stadtkommandant von Berlin, erwähnte einmal das Volksbegehren und die Volksbewegung für Einheit und gerechten Frieden habe nur die Unterstützung von 3%. Er sagte es genauer. Er meinte von 1% Kriminellen, von 1% Verrückten und 1% Kommunisten. Ich sehe darin eine großartige Chance für Sie, die Sie das Volksbegehren ablehnen. Nämlich, wenn sich das so verhält, wie Oberst Hawley sagt, dann verstehe ich nicht, warum man in der amerikanischen Zone, in der französischen Zone das Volksbegehren verbietet, warum man solche Prozesse führt, warum man Terror gegen Jugendliche anwendet. Bitte lassen Sie doch dann einfach in ganz Deutschland ungehindert in jeder Zone abstimmen und lassen Sie sich diese kläglichen 3% einmal blamieren. Wenn Sie das nicht wollen, dann haben Sie Furcht vor dem Bekenntnis des deutschen Volkes zur Einheit.
Herr Haberfeld von Nordwestdeutschland.
Ja, zunächst halte ich es für notwendig, etwas präziser zu werden. Sie sprechen über die Politik. Ich halte es für nötig, etwas präziser zu werden. Sie sprechen hier über die Politik der Besatzungsmächte. Ich glaube, wir müssen dieses Thema ausschalten, sonst kommen wir nicht zum Kern der Dinge. Nun möchte ich auf das eingehen, was Sie zu Anfang sagten. Sie sprechen von einem Produkt der Erziehung der letzten, oder sagen wir, der Jahre der nationalsozialistischen Regierung in Deutschland. Es gibt ein solches Produkt, Sie haben recht. Aber dass die SED von diesem Produkt Gebrauch macht, das ist das, was das Volksbegehren diskreditiert. Wenn Sie von Druck sprechen und den gewissermaßen als das Ergebnis dieses Produkts der Erziehung kennzeichnen, so hat das eine gewisse Berechtigung. Damit können Sie aber klare Pressionsmaßnahmen der SED und der ihr angeschlossenen Organisationen und der Behörden nicht erklären. Ich möchte Ihnen nur drei ganz kurze Beispiele solcher Pressionen nennen. In Stendal werden Personen, die sich nach einer gewissen Zeit nicht eingetragen hatten, schriftlich aufgefordert, sich bei der Kriminalpolizei Abteilung K3 zu melden und dort die Einzeichnung nachzuholen. In Borna werden die Verwandten von Personen, die auf Reisen sind, vorgeladen und müssen sich für ihre abwesenden Verwandten einzeichnen. Sie sprachen von dem Druck, der auf die Jugend ausgeübt wird, dem Negativen. Dazu muss ich sagen, dass der Präsident Wandel von der Verwaltung für Volksbildung die Leiter der höheren Schulen im sowjetischen Sektor Berlins angewiesen hat, in die Beurteilung der Abiturienten aufzunehmen, ob sie sich oder ob sie sich nicht in das Volksbegehren eingezeichnet haben. Das sind Tatsachen, mit denen Sie also rechnen müssen, die Sie kennen. Und das sind Tatsachen, die eben diesen Misskredit so hochgebracht haben, so gesteigert haben, dass Sie zum Beispiel in der britischen Zone, wo ja das Volksbegehren nicht verboten ist, ein Ergebnis haben werden, das Sie vielleicht wundert. Ich möchte noch eine ganz neue Nachricht hinzufügen, die etwa in dieselbe Linie fällt. Ich habe Sie durch ein Telefongespräch mit dem entsprechenden Krankenhaus bestätigt. Sie ist unglaubwürdig, deswegen habe ich selber recherchiert. Es ist aber so, dass in einem Krankenhaus im sowjetischen Sektor Berlins in der geschlossenen Abteilung für Geisteskranke Unterschriften gesammelt worden sind für das Volksbegehren.
Das war also Herr Haberfeld. Jetzt Wolfgang Harich von Berlin.
Herr Haberfeld, um dieses Volksbegehren ist ein Kampf entbrannt. Ein Kampf, in dem beide Parteien, die Gegner der Einheit Deutschlands und die Bejaher der Einheit Deutschlands, in jeder Zone unter verschiedenen Bedingungen kämpfen. In der amerikanischen Zone kämpfen sie unter der Bedingung, dass es von der Militärregierung verboten ist, sich zu der Einheit Deutschlands, zu der unteilbaren demokratischen Republik zu bekennen. In der sowjetischen Zone sind die Entfaltungsbedingungen für die Anhänger des Volksbegehrens und der Einheit Deutschlands ungeheuer günstig. Und es gibt Kräfte in den anderen Zonen, die das Volksbegehren diskriminieren und dabei unfair handeln. Und es gibt in der Ostzone Menschen, die die Gegner des Volksbegehrens diskriminieren und dabei unfair halten. Es kommt jetzt aber nicht darauf an, dass wir uns 20 Beispiele von verhafteten Jugendlichen aus dem amerikanischen Sektor und 20 Beispiele von etwas bedrohten Leuten aus der Ostzone gegeneinander an den Kopf werfen, das führt zu keinem Resultat, sondern dass jetzt die Diskussion um den Inhalt des Volksbegehrens geht und um die Frage, sind die Menschen, die dieses Gesetz erlassen haben wollen, sachlich im Recht oder nicht?
Herr Schütz vom Nordwestdeutschen Rundfunk.
Herr Harich, Dazu möchte ich erst mal versuchen, etwas richtigzustellen, was Sie eben sagten. Sie sprachen von den zwei Parteien, die sich gegenüberstehen. Den Gegnern der Einheit Deutschlands und den Anhängern, Befürwortern der Einheit Deutschlands. Das ist ja gar nicht richtig. Es stehen sich gegenüber zwei Parteien, die beide für die Einheit Deutschlands sind. Die einen sagen, wir machen es auf dem Weg über ein Volksbegehren und einen Volksentscheid mit, ich weiß nicht, wie viele Paragraphen?
Einem.
Einem. Und die anderen sagen, welche Einheit? Ein einheitliches, demokratisches Deutschland. Tja, die Demokratie in den Zonen ist sehr verschieden. Und im Westen sagt man, wenn man die Einheit Deutschlands auf diese Art und Weise verwirklichen will, dass wir in Deutschland 4 Ostzonen haben, politisch. Das heißt, dass die anderen politisch sich der Ostzone anschließen, dann verzichten wir vorläufig lieber auf diese sogenannte demokratische Einheit. Es gibt ja andere Wege, oder es gäbe andere Wege für das deutsche Volk, das Bekenntnis zur Einheit Deutschlands abzulegen. Die Wahl einer verfassunggebenden Nationalversammlung zum Beispiel. Tja, die Wahlen zu einer verfassunggebenden Nationalversammlung müssten, da wir ja eine parlamentarische Demokratie wünschen, müssten durchgeführt werden von allen deutschen Parteien. Und zwar von allen Parteien in allen Zonen. Die Voraussetzung wäre zum Beispiel die Zulassung der SPD in der Ostzone. Die Voraussetzung wäre Meinungsfreiheit in der Ostzone. Und ich glaube, meine Herren, wenn diese Voraussetzungen in der Ostzone geschaffen wären und ein Volksbegehren dann durchgeführt würde, dann brauchten wir uns hier nicht gegenüberzusetzen. Denn zu einer einheitlichen, demokratischen Deutschen Republik, nun würden wir uns ebenso nachdrücklich bekennen, wie Sie es heute zu der Fragestellung des Volksbegehrens des Volksrates tun. Aber weil wir den Volksrat ablehnen und das, was er repräsentiert, deswegen sind wir gegen sein Volksbegehren. Aber man soll uns nicht unterschieben, dass wir gegen die Einheit Deutschlands sind.
Herrn Schütz möchte jetzt Herbert Gessner von Berlin antworten.
Sie sagten eben, Herr Schütz, wir sind, und damit meinten Sie sowohl Ihre Richtung als auch unsere, alle für die Einheit Deutschlands. Nun, gestatten Sie mir, dass ich davon nicht ganz überzeugt bin. Ich glaube zwar, dass alle anständigen Deutschen selbstverständlich für die Einheit Deutschlands sind. Ich sehe aber, dass London diesen Wunsch des deutschen Volkes, die Londoner Empfehlungen meine ich, in krassester Form ignoriert. Ich sehe, dass es in den westlichen Besatzungszonen maßgebliche Politiker gibt, Politiker, die heute wesentliche Positionen innehaben, die, denken Sie an die bayerische Verfassung, denken Sie an die Verfassung von Rheinland-Pfalz, dieses Bekenntnis zur Einheit Deutschlands in keiner Weise ablegen. Denn in Bayern heißt es zum Beispiel in der Präambel der Verfassung, Bayern wird einem eventuell noch zu gründenden deutschen Bundesstaat beitreten. In der Verfassung von Rheinland-Pfalz heißt es, darüber müsse der Gerichtshof, der Verfassungsgerichtshof entscheiden. Ich sehe den Ellwangener Kreis und ich sehe aus all diesen Dingen, die wir aus den Westzonen täglich und stündlich hören, dass die Einheit Deutschlands in einer absoluten Gefahr steht, dass wir, das gesamte deutsche Volk,
uns in einer tragischen Situation befinden. Nun glaube ich, dass unter diesen Umständen es nicht zunächst um die Form dieser Einheit Deutschlands gehen kann, sondern dass die wesentliche Aufgabe des gesamten deutschen Volkes überhaupt darin bestehen muss, überhaupt erst einmal die Einheit und damit seine nationale Existenz und die nationale Existenz zu sichern. Sie sagten, Sie verlangten die Einberufung einer verfassungsgebenden deutschen Nationalversammlung, das heißt Wahlen in Deutschland dafür. Nun, eben dieser Volksrat, den Sie eben abgelehnt haben, hat in seiner letzten Sitzung diese Wahlen zu einer verfassungsgebenden deutschen Nationalversammlung vorgeschlagen und angeregt. Aber wie gesagt, wir glauben, dass es zunächst einmal darum geht, überhaupt die Einheit, überhaupt die Existenz schlechthin zu sichern und dann über die Form zu diskutieren. Und es mag sein, dass wir in dieser verfassungsgebenden Nationalversammlung vielleicht in der Minderheit sein werden. Nun gut, ich persönlich möchte sagen, dass wir uns vor einer Mehrheit, wie Sie meinetwegen durch Herrn Müller-Jabusch oder durch Herrn Erich Reger, die sich vor dieser Diskussion im Gegensatz zu Ihnen gedrückt haben, keinerlei Angst haben. Um es zusammenzufassen, ich glaube, man kann entweder nur die Londoner Empfehlungen bejahen, dann ist man nicht für die Einheit Deutschlands. Oder aber man ist für die Einheit Deutschlands, dann muss man die Londoner Empfehlungen eindeutig ablehnen und für das Volksbegehren eintreten. Und es würde mich interessieren, wie weit Sie mit den Londoner Empfehlungen übereinstimmen, wie weit Sie an ihnen Kritik geübt haben bzw. Ihre Zustimmung gegeben haben.
Herr Schütz wollte noch etwas ergänzen.
Nur eine Zwischenfrage. Wenn ich Sie recht verstehe, dann verstehen Sie im Augenblick unter Einheit Deutschlands, der unteilbaren demokratischen Republik, die geografische Einheit. Und dieses Blatt hier, das ich vor mir liegen habe, ich glaube für unsere Hörer am Lautsprecher muss ich das etwas beschreiben, scheint das auch zu bestätigen. Das ist eine Landkarte Deutschlands, auf der die westlichste Stadt Aachen ist und die östlichste Stadt Frankfurt an der Oder. Und die Karte Deutschlands wird mit einer Schere durchschnitten und darunter steht nie, niemals. Die Schere ist an der Zonengrenze, an den Grenzen zwischen den Westzonen und der Ostzone angesetzt. Ich glaube, wenn man schon ein Volksbegehren für die geografische Einheit Deutschlands veranstaltet und Scheren ansetzt, um zu zeigen, was man will, dann sollte man doch auch in diesen Fällen zeigen, wo bisher schon die Scheren nicht nur angesetzt wurden, sondern wo sie schon beträchtliche Schnitte gemacht haben. Und wenn Sie die geografische Einheit Deutschlands verstehen als eine unteilbare demokratische Republik, in der alle deutschen Gebiete und alle deutschen Städte enthalten sind, dann vermutlich doch auch deutsche Städte, nun, Breslau, Saarbrücken. Und vielleicht könnten Sie, nicht auf dem Weg über den Volksrat, aber auf dem Weg über andere Organisationen, sagen wir die Cominform, in dieser Frage etwas tun.
Sie haben recht.
Und nachher, Herr Tröster,
dass unsere Karte, der Karte von Deutschland, furchtbare Schnitte zugefügt worden sind. Wir haben durch Annexion Schlesien, Pommern, Ostpreußen verloren. Wir haben durch Annexion das Saargebiet verloren. Und keiner von uns ist darüber glücklich oder damit einverstanden. Aber als Deutsche, die nicht auf die Gegensätze zwischen den Besatzungsmächten spekulieren, halten wir uns an das letzte große Dokument, das von allen Besatzungsmächten unterzeichnet worden ist, an die Potsdamer Beschlüsse, die die Unterschrift von Truman, Attlee und Stalin tragen. In diesen Potsdamer Beschlüssen gibt es einen Passus, demzufolge die endgültige Regelung der deutschen Grenzen einer zukünftigen Friedenskonferenz vorbehalten sein soll. Nun, dieser Passus gibt uns Hoffnung und gibt uns eine Chance. Und selbstverständlich wird es die nationale Pflicht einer deutschen Delegation auf einer zukünftigen Friedenskonferenz sein, gestützt auf diesen Passus des Potsdamer Abkommens, in der Grenzfrage im Osten und im Westen eine für das deutsche Volk möglichst günstige Lösung zu erzielen. Aber ich frage Sie, was sind die Voraussetzungen für eine solche Friedenskonferenz? Was nützt es, wenn die Sowjetunion und Polen den demokratischen Politikern der Ostzone 20 Mal versichern, wir anerkennen nicht die Annektierung des Saargebiets? Und wenn die Politiker Amerikas und Englands den demokratischen Politikern der Westzone 20 Mal garantieren, wir anerkennen nicht die Oder-Neiße-Linie. Davon hat das deutsche Volk gar nichts. Aber wenn wir als einheitlicher deutscher Staat durch eine deutsche Nationalversammlung vertreten werden und wenn diese deutsche Nationalversammlung zu einer Friedenskonferenz eine Delegation entsendet, die im Namen ganz Deutschlands spricht, dann sieht die Sache schon anders aus. Und wir wollen durch das Volksbegehren die Garantierung der staatlichen Einheit dessen, was uns zurzeit von Deutschland geblieben ist, und dann auf dieser Basis einen Friedensvertrag, bei dem eine deutsche Delegation die deutschen Interessen zur Geltung bringen muss. Nun, ich will noch etwas sagen. Ich werde Ihnen jetzt etwas sagen, wo ich weiß, dass ich nicht im Namen aller Anhänger der deutschen Einheit und im Namen aller Anhänger des Volksbegehrens spreche. Das ist meine private Antwort. Ich bin gebürtiger Ostpreußen und Sie können mir glauben, dass ich den Verlust meiner Heimat ungeheuer schmerzlich bedauere. Aber ich frage mich, warum habe ich meine Heimat verloren? Warum haben wir, die wir jetzt heimatlos sind im Osten, warum haben wir unsere Heimat verloren? Weil der deutsche Faschismus im Jahre 1939 wegen des polnischen Korridors einen Krieg angefangen hat. Mit anderen Worten, wenn wir rechtzeitig energisch genug gegen all die chauvinistischen Schreihälse gekämpft hätten, die in der Frage des polnischen Korridors eine wilde Hetze gegen Polen entfaltet haben, dann hätten wir heute noch Breslau und Königsberg und Stettin. Aus dieser geschichtlichen Erfahrung, die unser Volk schöne Provinzen im Osten und dazu Millionen Tote gekostet hat, sollten wir gelernt haben. Das heißt, wir sollten versuchen, was wir können, um auf einer Friedenskonferenz auf dem Wege friedlicher Aussprache, friedlicher Verhandlung eine bessere Grenzziehung zu erreichen. Aber wir haben die Pflicht, um des Friedens willen, jeden Menschen zu bekämpfen, der aus der Frage der Ostgrenze eine neue chauvinistische Hetze macht und unser Volk gegen Polen hetzt, damit es eines Tages als Kanonenfutter einen neuen Krieg zieht. Weiter. Die Abtretung dieser Ostgebiete, wie ist die erfolgt? In Potsdam wurden diese Gebiete unter polnische Verwaltung gestellt und der Autorität des Alliierten Kontrollrats in Berlin entzogen. Und dazu haben Truman, Attlee und Stalin ihre Unterschrift gegeben. Weiter. Die Millionen Deutscher, die daraufhin von Polen ausgesiedelt worden sind ausgesiedelt worden mit der Zustimmung der englischen und amerikanischen, französischen und sowjetischen Behörden in Deutschland und auf die einzelnen Zonen verteilt worden. Jetzt auf einmal entdecken die Engländer und Amerikaner ihre Sympathie für Deutschland und sagen, wir können diese Ostgrenze nicht als endgültig anerkennen. Haben diese Menschen sich damals vorgestellt, dass man die Bevölkerung umsiedeln und dann wieder zurücksiedeln kann? Nein, sondern sie haben zugesehen, als man uns diese Wunde schlug und haben sich vorgenommen, bei der nächsten besten Gelegenheit Salz in diese Wunden zu streuen. Sie haben sich vorgenommen, und Sie tun es, den deutschen Chauvinismus durch diese Frage zu reizen, damit Sie eines Tages ihn benutzen können. Nicht? Diese Mächte haben doch politische Spannungen mit Polen. Polen ist unterwegs auf dem Wege zum Sozialismus. Polen ist Amerika und England und ihren Kapitalisten ein Dorn im Auge. Und jetzt wollen sie die Deutschen einspannen, damit wir uns in ein neues Abenteuer stürzen. Das wollen wir unter gar keinen Umständen.
Ich wollte gerade bitten, ein kleines bisschen kürzer zu werden, weil die berühmten 20 Minuten vor Schluss angebrochen sind. Es hat sich jetzt Herr Tröster zum Wort gemeldet. Nachher möchte Peter von Zahn sprechen, vielleicht zwischendurch Herr Steiniger. Also die Reihenfolge, jetzt Herr Tröster, Steiniger, von Zahn.
Ich möchte aber doch noch sagen, Herr Schmidt, dass es zur Bedingung dieser Diskussion gehörte, dass kein Beifall geklatscht wird. Und ich muss mich an diese Bedingung halten, sonst trete ich aus dieser Diskussion aus.
Sämtliche Teilnehmer der Diskussion sind dieser Ansicht, die ich feststelle, und ich bitte die Anwesenden nochmals von allen Missfallens- und Beifallskundgebungen für die nächsten, letzten 20 Minuten zu verzichten. Herr Tröster.
Herr Gessner, Sie haben mich missverstanden. Ich wollte vorhin nur ein paar Beispiele bringen. In meiner zurückhaltenden Art bin ich vielleicht nicht ganz klar geworden. Ihren Misserfolg in Potsdam und in einigen anderen Orten bedauere ich. Es geht hierbei um ganz grundsätzliche Fragen der politischen Lebensbedingungen in der Ostzone. Nicht nur aus Anlass des Volksbegehrens, aber darüber sprechen wir heute. Und es lässt sich gar nicht vermeiden, weil diese beiden Fragen zusammenhängen, dass auch die politische Tätigkeit in der Zone hier kurz gestreift wird. Umso mehr, als der Volksrat sich zusammensetzt aus den Organisationen der Zone, aus der SED, CDU, LDP und einigen anderen FDGB und sonstigen Organisationen der sowjetischen Besatzungszone. Es ist doch so, dass die politischen Parteien, soweit sie nicht die SED darstellen, in der Zone nicht die Möglichkeit haben, entsprechend ihrem Parteiprogramm zu arbeiten. Und es ist ja deswegen auch so, dass in der Ostzone die Parteiapparate der CDU und LDP zwangsmäßig zwar auf den Kurs eingeschwenkt sind, die Einzelmitglieder die Politik dieser Parteien aber nicht mitmachen. Sie wissen genauso gut wie ich, auch wenn die Funktionäre dieser Parteien unter sich zusammensitzen, dass dann eine ganz andere Sprache gesprochen wird als bei öffentlichen Kundgebungen. Das ist keine Demokratie. Unter solchen Umständen kann auch kein Volksbegehren durchgeführt werden. Denn wenn ein Druck, wie er tatsächlich vorhanden ist, ausgeübt wird, und wenn, ich glaube, Herr Gessner, Ihre Ergebnisse in Potsdam und sonst wo werden sich noch entsprechend geändert haben oder ändern, wenn nachher die berühmten 99, 95, 91 oder 100% herauskommen, wobei es eine Rolle gespielt haben mag, dass Mehrfacheintragungen vorgekommen sind, das ist noch ein Sonderkapitel, dann sollte man eine solche Befragung, die keine Befragung ist, überhaupt nicht durchführen. Dann hätte es nämlich genügt, die Einwohnermeldelisten einzureichen. Auch die notarielle Beurkundung des Volksbegehrens, Herr Professor Steiniger, das ist doch eine Chimäre. Was sollen denn die Herren Notare beurkunden, die das Ergebnis demnächst dem Kontrollrat als ordnungsmäßig vorzulegen haben werden? Doch nur das Funktionieren der Zählmaschinen, an die Substanz, an die politische Substanz dieser ganzen Angelegenheit geht es nicht. Ich bin Herrn Harich dankbar, dass er, ich habe das heute zum ersten Mal gehört, sich in der Frage der Oder-Neiße-Linie meiner Auffassung anschließt. Ich bin nicht so gut über die Intention der Besatzungsmächte unterrichtet wie Herr Harich, aber ich glaube auch, alle Deutschen sollten keine Gelegenheit vorübergehen lassen, um immer wieder die Forderung nach der Wiederherstellung einer wirklich lebensnotwendigen deutschen Grenze zu erheben Und ich glaube, ich entsinne mich jedenfalls nicht, dass die SED in prononcierter Form diese Forderung einmal erhoben hätte. Ich weiß sogar, dass in der Zone, jedenfalls der LDP und der CDU, die Diskussion dieser Frage untersagt wurde. Unter diesen Umständen, und das ist ja die große politische Linie, um die es geht nicht um Einzelbeispiele, es geht nicht um diese Kindervolkseintragung und so weiter, sondern die große politische Linie ist doch vollkommen klar. Und ich liebe es einfach nicht, um die Dinge herumzureden, die jeder kennt. Es ist doch vollkommen klar, dass in der Zone ein politisches, freies Leben nicht möglich ist. Wenn ich bei einer Entscheidung mir überlegen muss, ob ich irgendwelche Nachteile davon habe, dann ist von der Demokratie nicht mehr zu reden. Und ich glaube, es ist eine der besten Formulierungen, was Demokratie ist, die irgendwo mal publiziert wurde. Demokratie ist, wenn es morgens um 8 Uhr klingelt und es ist tatsächlich der Bäcker mit dem Brötchen.
Herr Steinberg. Und dann Herr von Saal.
Es ist eben vom politisch freien Leben in der Zone von Ihnen in einer ironisierenden Weise gesprochen worden. Sie haben taktvollerweise weggelassen, in welcher Zone. Und wir hier Berliner, die wir im Vierzonenklima gedeihen, stehen doch sehr stark unter dem Eindruck, dass es recht gut ist, das wegzulassen. Wir waren ja in der Lage, gegenseitig uns zu erzählen, wie es Schwierigkeiten bei dieser und jener Besatzungsmacht gibt. Und ich bin, soweit ich unterrichtet bin, nach dem Stande von heute Nachmittag noch in der Lage, als Einwohner des amerikanischen Sektors, meinen Sohn aus der FDJ hier im Publikum zu begrüßen. Das ist aber nicht so ganz sicher, als Angehöriger einer Organisation, die sich für ein demokratisches Volksbegehren entschlossen hat. Ich glaube also, wir sollten uns darauf einigen, festzustellen, dass überall ein gewisser Druck auf das todkranke deutsche Volk, das vor der Gefahr des Verschwindens aus der Geschichte steht, ausgeübt wird. Wie das ja auch gar nicht anders nach einem total geführten, total verlorenen Krieg im Zeitalter der Anwesenheit von Besatzungsmächten sein kann. Nun finde ich allerdings, wer einem todkranken Arznei gibt, hat in der Tat andere Rechte als der, der ihm das Leben außerordentlich erschwert, der ihm Gift reicht. Und ich finde, dass wir in der Tat eines Tages vor unseren Nachfahren uns sehr schwer werden verantworten müssen dafür, dass wir hier überhaupt das deutsche Volk ist in Lebensgefahr. Nun sagen Sie, wir wollen aber nicht 4 Ostzonen. Das halte ich für eine viel zu günstige Wahlprognose für die SED. Denn glauben Sie denn, dass bei der ja auf der Grundlage eines positiven Volksbegehrens konsequenterweise notwendigen und deshalb vom Volksrat bejahten Einberufung einer demokratischen Nationalversammlung eine, wie Sie sagen würden, Ostzonenmehrheit ganz unbedingt und unvermeidlich ist? Wenn Sie dieser Ansicht sind, dann müssen Sie als Demokraten das begrüßen. Wenn Sie nicht dieser Ansicht sind, dann verstehe ich die Logik Ihres Vier-Ostzonen-Argumentes in dem Augenblick nicht mehr, in dem wir ja gerade eine Verdreifachung dieser Zone vorschlagen, das heißt die Isolierung jeder einzelnen Zone aufheben wollen. Nun sagte jemand anders unter Ihnen, es sei doch so, dass die Grenze auf der einen Seite bei Aachen und auf der anderen Seite bei Görlitz West läuft. Ich bin gar nicht mal so ganz sicher, ob das richtig ist. Und ich möchte vorsichtigerweise eine Zeitung zitieren, deren Mitarbeiter ich nicht bin. Nämlich den Abend eine Zeitung für Berlin in der Ausgabe vom Freitag, dem 11. Juni. Da heißt es, die Londoner Pläne seien nichts anderes als die goldene Form einer Annexion, die dem Sieger die gesamte wirtschaftliche Macht des Besiegten ausliefere, ohne ihm gleichzeitig die mit einer territorialen Annexion zwangsläufig zusammenhängende politische Verantwortung sichtbar zu übertragen. Heißt es, in einer Stellungnahme der SED werden Sie sagen, oder der gleichgeschalteten Ost-LDP oder Ost-CDU. Ja, der Abend irrt hier offenbar. Der Abend sagt, heißt es in einer Stellungnahme der Vorsitzenden der westdeutschen CDU-Landesverbände. Durch die internationale Behörde, heißt es weiter im Abend, für das Ruhrgebiet würde der letzte Sinn des Marshallplans, die Gesundung der nationalen Wirtschaften herbeizuführen, vereitelt. Es scheint mir höchst zweifelhaft in der Tat, bei dem, was zur Rechtfertigung der Londoner Beschlüsse in Staaten, die der deutschen Einheit besonders zurückhaltend gegenüberstehen, gesagt wird, ob man noch behaupten kann, dass die deutsche Grenze bei Aachen liefe, wenn die Londoner Empfehlungen angenommen würden. Und ich glaube also, dass man gut daran tut, die Frage der geografischen Einheit in der Tat, wie wir es hier vorgeschlagen haben, auf die Tagesordnung jener Friedenskonferenz zu setzen, auf die hin die Einheit Deutschlands zu gründen unser Anliegen ist. Deswegen heißt ja die Organisation, die wir begründet haben, Organisation für Einheit und gerechten Frieden. Diese Dinge gehören zueinander. Lassen Sie mich zum Ende dessen, was ich zu sagen habe, nur noch eines erklären. Sie haben gesagt, das und haben mich wahrscheinlich da ganz besonders in meiner Eigenschaft als Professor ansprechen wollen, dass doch das Volksbegehren reichlich unkorrekt stattfände und dass die Herren Notare Mühe haben würden, aufzupassen, ob nicht irgendwo Provokateure und Ununiformierte, wie ich annehmen darf, sich zweimal oder mehrfach eingetragen haben. Das wird sicherlich ein sehr schwieriges Geschäft sein. Der Beruf eines Notars hat ohnehin seine Tücken. Es hätte sehr viel korrektere Formen gegeben, wenn nämlich sämtliche Besatzungsmächte auf den Druck sämtlicher deutschen Bevölkerungen in sämtlichen deutschen Landesteilen darauf bestanden hätten, dass die Rechtsgrundlage eingehalten worden wäre, dass das Gesetz über den Volksentscheid von 1921, das nicht aufgehoben, das gültig ist, dass das angewendet worden wäre. Dann wäre die korrekteste Garantie gegeben gewesen. Aber vielleicht werden auch Sie, verehrte Herren, selbst im Blick auf Ihre Heimatgebiete Ihr Erstaunen nicht verhehlen können, wenn es sich darum handelt, festzustellen, ob nach diesem Gesetz das Begehren zustande gekommen ist. Ich bin sofort am Ende.
Wir sind nämlich jetzt sehr dicht vor dem Schluss. Gut. Und auf jeder Seite ist noch ein Teilnehmer, der gar nicht gesprochen hat. Die beide sich zu Wort gemeldet haben.
Gut, ich komme zum Ende. Ich sage, man wird sich sehr zu wundern haben, wenn es darauf ankommt, ob das erforderliche Zehntel der Stimmberechtigten nicht auch dort, wo ein stummer, anonymer, aber klarer Druck ausgeübt wird, zusammengekommen ist. Ich glaube, wir sollten lieber uns freuen, wenn der Tag durch unser demokratisches Verhalten herbeigeführt wird, an dem sämtliche Besatzungsmächte sich aus einem demokratischen Deutschland zurückziehen, wie es als einzige der Besatzungsmächte die der Sowjetunion bisher in Erwägung zu ziehen begonnen hat. An diesem Tag und nicht eine Stunde früher wird das, was wir allenfalls Demokratisierungsversuche nennen können, aufhören und eine deutsche Demokratie ernstlich zu leben beginnen.
Herr Harisch hat uns vorhin vorgeworfen, dass wir die Londoner Empfehlungen billigten. Und er hat den Kontrast konstruiert, entweder Londoner Empfehlungen oder Volksbegehren für Einheit und gerechten Frieden. Ich glaube nicht, dass es in den Westzonen Deutschlands sehr viele Leute gibt, die die Londoner Empfehlungen billigen. Wir sind ja auch nicht gefragt worden. Aber wenn Sie nun sagen, die Alternative ist das Volksbegehren für Einheit und gerechten Frieden, dann möchte ich eigentlich mal die Frage stellen, warum haben Sie nicht ein Volksbegehren aufgeworfen, in dem gefordert wird, dass sich die Ostzone dem größeren Teil Deutschlands, der bereits in einer Zwei-Zonen-Organisation, die demnächst eine Drei-Zonen-Organisation werden wird, zusammengeschlossen ist, warum sich also nicht die Ostzone diesen drei Zonen anschließt. Die Bedingungen sind ja gar nicht so schwierig. Es ist von allen Seiten immer wieder betont worden, die Tür steht offen, Sie können. Ich glaube, das wäre ein Gegenstand eines Volksbegehrens gewesen, der gerechtfertigter ist als eine Formulierung, die ich immer ein kleines bisschen verblasen finde. Denn es ist so klar, dass wir alle für Einheit und gerechten Frieden sind, wie etwa, dass wir für Wärme und gute Ernte sind. Das können Sie ja auch mit einem Volksbegehren nicht gut herbeizaubern. Aber darf ich noch auf eine Gefahr hinweisen, die mir aus Herrn Harichs Worten klar wurde. Er bezichtigte insonderheit die Angehörigen der Westzonen eines Chauvinismus, der sich gegen die Polen und die Tschechen und verzeihen Sie, gibt es auch. Ich begrüße, dass dieses Wort Chauvinismus fiel. Wir sind gegen diesen Chauvinismus genauso wie Sie. Es fragt sich nur, ob man auf dem Umwege über ein von der SED inszeniertes Volksbegehren einen Chauvinismus begründen sollte, der sich von einer Seite der Deutschen, nämlich der in der Ostzone, gegen die Deutschen in der Westzone richtet. Am letzten Sonntag hat Herbert Gessner einen Kommentar gesprochen über diese Diskussion, die damals ja nicht zustande zu kommen drohte, und hat darin gesagt, dass die Politik, die der Volkskongress verfolge, die Deutschen, die vorgeben, deutsche Interessen zu vertreten, das sind also offenbar wir, immer mehr zwingen werde, sich vor dem eigenen Volk zu diskreditieren. Und er fuhr fort, eine solche Politik wird letzten Endes und vor allem auch dem letzten anständigen Deutschen klar machen, dass die nationale Selbsthilfe das Gebot der Stunde ist. Und dass das Volksbegehren den ersten entscheidenden Schritt auf diesem richtigen Wege darstellt und dann notfalls auch der nationale Widerstand zu einem Akt der Notwehr werden würde. Ich finde diese Formulierungen, die sich einerseits gegen die Deutschen in den Westzonen so eindeutig richten, andererseits gegen die Besatzungsmächte, denen ganz unumwunden eine Kolonisierung Deutschlands vorgeworfen wird, wobei freilich an die Sowjet-AGs in der Ostzone nicht gedacht wird. Ich glaube, dass diese Formulierungen so gefährlich sind, dass wir sie uns wohl in Zukunft auf beiden Seiten sparen müssten.
Herr von Schuster.
Es gäbe eine ganze Menge Dinge, die Herr Tröster und auch Herr Schütz gesagt haben, die meines Erachtens richtig zu stellen wären. Ein Teil dieser Dinge gehören zu unserem Thema Volksbegehren. Ein Teil dieser Dinge würde meines Erachtens nicht dazu gehören und bedeutet nichts anderes als ein Ablenken vom Thema. Allein, ich glaube, wenn ich spreche im Namen meiner drei Kollegen hier, wir würden es begrüßen, wenn wir diese zum Teil nicht mit dem Volksbegehren zusammenhängenden Dinge in künftigen Diskussionen vor dem gleichen Forum und in dem gleichen Kreise regelmäßig diskutieren könnten. Ich möchte mich als disziplinierter Rundfunkmann und dem Diktat des Sekundenzeigers und der hier zugeschoben ist und dem drohenden Blicken des Diskussionsleiters fügen und nur einige wesentliche Punkte behandeln.
Herr von Schnitzler, darf ich sagen, vielleicht wirklich ganz kurz, denn Sie sind, wenn ich das objektiv sagen kann, mit einem Redner im Vorsprung.
Gut, ich werde mich bemühen. Sie sagen, die Ostzone soll sich doch einfach der Trizone anschließen. Ja, meine Herren, was würde das bedeuten? Wir haben jetzt gerade von den Londoner Empfehlungen gehört, die hier schon zum Teil charakterisiert wurden. Wir sind uns doch darüber einig, ich glaube, Herr von Zahn hat es gerade gesagt, oder Herr Schütz, wir sind nicht gefragt worden. Die Londoner Empfehlungen sind ein Diktat. Würde sich nun die Ostzone der Trizone anschließen, würde das nicht bedeuten, dass wir uns ebenfalls diesem Londoner Diktat zu unterwerfen hätten? Ich bin der Meinung, nein, wir haben gerade festgestellt, Sie lehnen eine Einheit aufgrund des Volksbegehrens ab, weil Sie befürchten, Zustände, wie sie in der Ostzone herrschen, auf ganz Deutschland ausgebreitet werden. Wir haben gewisse Bedenken gegen den Einheitswillen gewisser westdeutscher Politiker, weil wir Bedenken gegen deren Hinterabsichten haben. Sehen Sie, das Potsdamer Abkommen war hart, aber es hat wirtschaftlich die Einheit, die politische und wirtschaftliche Einheit Deutschlands vorgesehen. Es hat vorgesehen die gemeinsamen Prinzipien der Verwaltung und hat vorgesehen die Entmachtung der bisherigen Kräfte, die die Politik bei uns in Deutschland bestimmt haben. Was aber ist denn nun in Wirklichkeit in diesen beiden Zonen geschehen? Die Ostzone hat faktisch die kriegstreiberischen Kräfte da sind diese kriegstreiberischen Kräfte entmachtet und ausgeschaltet worden. Aber wenn wir uns die Westzone ansehen, dann sehen wir, dass da diese kriegstreiberischen Kräfte nicht ausgeschaltet sind. Wir sehen da Wehrwirtschaftsführer in den wichtigsten Positionen in der Wirtschaft. Wir sehen Generäle, die die Kriegsgeschichte schreiben. Wir sehen da drüben... Paulus. Sehr gut dazwischen.